Wir hören auf Gottes Wort aus dem letzten Buch der Bibel, aus der Offenbarung, aus Kapitel 13 und lesen miteinander die ersten 10 Verse. Wort Gottes, Offenbarung 13, die Verse 1 bis 10. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben zu reden, große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Name nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Und wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Wir wollen nach dem Gebet unseren Gott ehren mit dem Lied Nummer 29 in unserem grünen Liederbuch, Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden. Vater, wenn wir im Namen deines Sohnes zu dir kommen dürfen und dieses absolute Vorrecht in Anspruch nehmen können, durch den Vorhang hindurch in deine Gegenwart hineintreten zu können, dann wollen wir zuallererst dir danken. Danken, dass du dich über uns kleine, sterbliche, sündige, einfache Menschen erbarmt hast. Danken, dass du dich uns zugewandt hast. Danke, dass du uns in dieses Lebensbuch des Lammes geschrieben hast. Danke, dass du unserem Leben eine ganz andere Wendung gegeben hast. Danke, dass du uns auf dieses andere Gleis gesetzt hast. Danke, danke, danke. Und dann lässt du uns als deine Leute jetzt auch nicht uninformiert. Du lässt uns nicht einfach in die Zukunft hineinstolpern. Du hast dein Wort. Das hast du uns gegeben. Daran dürfen wir uns festmachen. Das gilt, das stimmt, das ist vertrauenswürdig, das steht fest. Und bei all dem Schwierigen, was dieses Wort enthält, was wir auch heute Morgen hören und bedenken werden, geben wir dir die Ehre darüber, dass du uns dieses Wort schenkst. Und dass wir dich dahinter sehen können als den lebendigen, geschichtsmächtigen, planenden, wirkungsstarken Gott und Herrn. Durch alle Wirrungen, alle Dunkelheiten, alle Sünden, allen Teufel, allen Satan hindurch. Du bist der Herr. Du bist es. Anbetung sei dir. Jetzt bitten wir dich, dass dieses Wort seine Segensspur hinterlässt, dass du ankommen kannst zu deinem Heiligen Geist in unserem Leben. Bitten dich, dass du den Rainer Wörz segnest in der Auslegung dieses Wortes. Bitten dich für uns hier in diesem Raum, bitten dich für die, die diesen Gottesdienst mitverfolgen oder später hören werden, bitten dich für unsere Kinder, unsere Jugendlichen, bitten dich auch für die in unserer Mitte, die dich persönlich noch gar nicht kennen. Du überall wirkender, gnädiger, barmherziger Gott, sei auch jetzt da, erbarm dich über uns. Und dann legen wir dir auch unser Volk hin, bitten dich um Erbarmen, bitten dich noch einmal um eine Gnade, um meine Barmherzigkeit, um ein Stück Licht fürs Evangelium, vielleicht auch an diesem Abend von der Porsche Arena in Stuttgart ausgehend. Lass dein Evangelium Frucht bringen. Segne Ulrich Parzani für seinen Dienst. Wir legen ihn an dein Herz. Und dann bitten wir dich für dein Volk. Wir segnen Jerusalem, wir segnen Israel. Bitten dich, dass du ihnen wohltust und ganz besonders denen wohltust, die dich kennen, deinen Namen, deinen Jesusnamen anrufen. Bewahre sie. Ach Herr, wir danken dir, dass wir dich haben und dass wir dich kennen und dass du uns liebst und dass wir dich wieder lieben dürfen. Und dass unser kleines Leben mit seiner ganzen Zeitlichkeit hineingebettet ist in deine große Ewigkeit. Anbetung sei dir, schönster Herr Jesus, Anbetung sei dir. Amen.
Ja, jetzt kommen wir zum 13. Kapitel der Offenbarung, dem vielleicht bekanntesten. Selbst Menschen, die mit der Bibel nicht viel zu tun haben, wissen in aller Regel, zumindest dem Begriff nach, etwas vom Antichristen, vom Mahlzeichen und jener geheimnisvollen 666. Und da ist klar, dass in der Auslegungsgeschichte der letzten 1900 Jahre auch dieses Kapitel einen breiten Raum eingenommen hat. Es wurde da alles gesagt, Gutes und weniger Gutes. Ich gebe Ihnen mal ein paar Schlaglichter, so hat Irenäus, er lebte so um 180, Offenbarung 13 mit der sogenannten Paulus-Apokalypse kombiniert und gesagt, das erste Tier, das hier beschrieben ist, das wäre der Antichrist. Auch in der Reformationszeit hat man sich viel mit diesem Text beschäftigt. Die Täufer, einer von ihnen, Balthasar Hubmaier, er sagt, abgeleitet aus Offenbarung 13, Vers 18 und im Buch Daniel, dass der 19.10.1533 der Tag des jüngsten Gerichts sei. Und das hat nicht gestimmt, das war fast 500 Jahre später. Martin Luther bringt Offenbarung 13 in Verbindung mit Papst und Kaiser. Und Michael Hahn, den ich eigentlich sehr schätze, erwog eine Zeit lang, ob nicht etwa Napoleon der Antichrist sein könnte, hat das aber später verworfen. Nun, wie ist Offenbarung 13 zu verstehen? Was kann man darüber sagen, ohne in die Falle zu tappen, seine eigene historische Position als Ausgangspunkt der Auslegung und der Überlegung überzubetonen? Ich habe das Thema, wir werden ja Offenbarung 13 in zwei Abschnitten behandeln, überschrieben, das erste Drachenkind, der Antichrist. Der Drache ist uns ja begegnet im 12. Kapitel und wir haben gesehen, die Bibel gebraucht das Bild der geflügelten Schlange für den Erzantisemiten, für den Urantisemiten, den Teufel. Und wir haben in Offenbarung 12, um sie kurz mit hineinzunehmen in die Spur, damit wir die richtig aufnehmen, im 13. Kapitel, der Teufel hat eine weitere Erniedrigung und Demütigung erlebt in Offenbarung 12, das ist von uns aus gesehen jetzt noch in der Zukunft. Er verliert nämlich sein Wohn- und Zugangsrecht im Himmel. Jesus tritt dann in der Mitte der Jahrwoche seine Regentschaft im Himmel an und nun wird der Teufel Mitte der Jahrwoche für die letzten 3,5 Jahre, bevor Jesus dann in Macht und Herrlichkeit mit seiner Gemeinde auch auf die Erde kommt, auf die Erde geworfen. Dort hat er sein teuflisches Schreckensregiment und die dunkelste Stunde der Menschheit, der Dämonie in dieser Welt beginnt. Und jetzt zeigt uns das 13. Kapitel sozusagen die Drachenkinder. Denn der Teufel selber hat Söhne, hat Kinder, durch die er wirkt, hat einen fleischlichen Arm. Und das ist zum einen das Thema jetzt dieses Gottesdienstes, den Antichristen und dann, wenn das nächste Mal die Offenbarung dran ist, wird es der falsche Prophet sein. Das erste Drachenkind der Antichrist. Genau genommen, wenn Sie Offenbarung 13 kennen, wird da ja von 3 Drachenkindern gesprochen. 2 Personen und ein System. Wir haben das antichristliche Staatssystem in den Versen 1 und 2, den Antichristen ab Vers 3 und die Bibel nennt es das andere Tier ab Vers 11, der falsche Prophet, der Goebbels der Letztzeit. Warum schildert uns eigentlich die Bibel sowohl im Buch Daniel als auch bei Sacharja als auch in der Offenbarung und an anderen Stellen diese Mächte und Kräfte im Bild von Raubtieren? Die Bibel will damit das innere Wesen zum Ausdruck bringen. Mögen sie auch angestrichen sein mit Humanität, Toleranz, Menschenrechten, Demokratie und Menschenfreundlichkeit, doch zutiefst Raubtiere, haben den Charakter von um sich beißenden und fressenden Tieren. Es bewahrheitet sich einmal mehr das Wort Schleiermachers: Humanität ohne Divinität ist Bestialität. Und das wird am Ende der Tage zu einer Ausreife finden, wenn unter großen menschlichen Vorzeichen, unter dem großen menschlichen Befreier, wenn endlich einer gekommen ist, der alles in ein gutes Reich führen wird, es sich zeigen wird, dass es ohne Gott in die totale Katastrophe geht. Das ist Offenbarung 13. Dieses Weltreich ist ein totalitärer Staat unter der Führung des Antichristen. In ihm wird der Teufel angebetet und es wird eine Nachäffung der Trinität Gottes geben mit dem Teufel als Vater, dem Antichristen als Sohn und dem Propheten als Geist. Schauen wir uns das Meisterwerk des Teufels, das letzte Weltreich, das die ganze Erde beherrscht, an, einmal genauer an und gucken nochmal in den Text ab Vers 1. Ich sagte ja, in den ersten zwei Versen wird dieses Tiersystem, das antichristliche Staatssystem, beschrieben. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, Symbolsprache der Heiligen Schrift. Und manche haben vielleicht noch Erinnerungen, ein, zwei haben mich auch angesprochen, am Ende des 12. Kapitels, nachdem ja geschildert, wie das endzeitliche Israel verfolgt wird, in der Drangsal Jakobs von dem Drachen, Wasser in die Wüste versucht nachzuwerfen und das dort von Gott geborgene Volk und versorgte Volk umzubringen. Und dann Ende des Kapitel 12, so seltsam, nachdem es im Himmel begonnen hat, ich sah ein großes Zeichen am Himmel, und er, nämlich der Drache, stand am Ufer des Meers. Dann stelle ich mir das so vor, so jedenfalls die Bildsprache. Diese teuflische Kraft und Macht, dieser personifizierte Böse, steht nun am Ufer des Meeres, auf dem Strand. Und wie ein Zauberer bringt er aus dem Nationenmeer sein Meisterwerk. Er steigt aus dem Meer herauf, das antichristliche Tiersystem. Er arbeitet seit Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten darauf hin. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter. Ganz der Vater, könnte man sagen. Das Kind ist ganz der Vater. 7 Häupter und 10 Hörner, das hat auch der Drache nach 12, Vers 3. Und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Das Tier, so hieß es dann, war gleich einem Panther, Füße wie Bärenfüße, Rache wie Löwenrache. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. In der englischen Übersetzung, da kommt es noch ein bisschen machtvoller zum Ausdruck. Power and authority. Power. Man sagt ja, der US-Präsident, weil in ihm das Amt des Obersten des Staates und des Regierungschefs, im Unterschied zu Deutschland vereint ist, hätte absolute Macht, absolute Power. Aber das ist gar nichts gegen den, der vom Teufel diese Power, diese Macht erhält. Vor allem im siebten Horn, im siebten Haupt, dem Antichristen selber, werden wir einen Weltherrscher erleben, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat. Einen US-Präsidenten kombiniert mit dem Papsttum, Dalai Lama, einem jüdischen Messias und einem islamischen Mahdi. Er wird alles in sich vereinen. Er wird der wahre große Pontifex Maximus sein, der Brücken in alle Kulturen und Religionen baut und der die ganze Menschheit unter sich vereint. Aber er ist leider beseelt vom falschen Geist, vom Geist von unten. Also bevor das echte Reich Gottes kommt, kommt das falsche Reich als satanische Vorwegnahme. Ein Reich, ich habe es bereits gesagt, auf das der Teufel seit Jahrhunderten hinarbeitet. Das wird die Devise wieder gelten, was in Deutschland vor 70, 80 Jahren schon der Fall war. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Der eigentliche Inspirator und Schöpfer dieses Reiches ist der Drache. Ein Macher voller Tatendrang und Energie. Er gibt also eine Energie und ein Power-Dasein im Geist Gottes. Wenn wir jetzt am Mittwoch die dritte Missionsreise beginnen, da muss man sagen, der Paulus ist ja wie ein Stehaufmännchen. Wie ein Stehaufmännchen. Kennen Sie die Männchen, die unten so eine Halbkugel haben? Ja, Sie können es umschmeißen, es steht immer auf. Stehaufmännchen. Was hat der Feind diesem Mann alles angetan? Ich will nur mal an die Steinigung in Lystra erinnern. Und bewegt und dynamisiert im positiven Sinn durch den Geist Gottes, schwappt das Männchen zurück und marschiert weiter. Er lässt sich nicht stoppen. Es gibt also diese Macht und Energie, dieses Bewegtsein vom Geist Gottes. Es gibt auch geistliche Schlaftabletten, aber das ist jetzt mal die positive Variante. Es gibt es aber auch im negativen Sinn. Dieses Machen, Tun und Treiben, dieses ständig aktiv sein ohne Gott. Ohne Gott. Und das haben wir hier. Wenn Sie den Text im Griechischen lesen, dann kommt 10-mal Poio das Wort für Machen, Tun, Wirken. Aber es geschieht alles ohne Gott. Es ist der endzeitliche Turmbau zur Babel. Es ist der Machbarkeitswahn der Menschen, der letzten Generation, ehe Jesus kommt. Wir kriegen das Paradies auf der Welt hin ohne Gott. Es hat Raubtiercharakter. Es ist getarnt. Als wir jetzt ein paar Brüder waren ja im Januar meine Tochter besuchen und da waren wir auch auf Safari in Kenia und Tansania, ich habe schon gesagt. Und in Masai Mara, da kommen sie ja den Löwen ganz nahe und Ngornograt und so weiter. Und einmal haben wir auf so einen Löwen runtergeblickt, wir gucken ja oben dann runter und da lag so eine Löwenmama. Die war genau 2 Meter unter mir und vor lauter Rumfummeln mit der Kamera ist mir beinahe die Kamera runtergefallen. Da habe ich so einen Moment überlegt, der lag also da, wie unser Stubentiger, wir haben auch so eine Katze, kein Löwen, ganz normalen, einfachen, der lag da wie unser Stubentiger. Und ich dachte, ehrlich gesagt, wenn mein schönes, teures Handy, mit dem ich fotografiert habe, da runtergefallen wäre, da hätte ich mal kurz die Tür unten aufgemacht und es reingeholt. Aber das machen Sie mal lieber nicht. Das soll auch der Schwabe, der sehr sparsam ist und den der Verlust eines Handys sehr hart treffen würde, das sollte auch der Schwabe nicht machen. Denn es ist und bleibt ein Raubtier. Und man hat uns erzählt, dass eine Amerikanerin auch dachte, ja, das ist alles so friedliebend hier, die Löwen, vor allem wenn sie gefressen haben, die liegen da wie tot. Und sie stieg aus. Aber das war dann das Ende. Denn sie wurde vor den Augen ihrer Kinder und ihres Mannes getötet. Das ist der Charakter. Es ist alles getarnt. Es ist alles so gut. Es dient alles. Es ist demokratisch, tolerant, human, aber doch zutiefst finster. Auf den Häuptern dieses letzten Welttierreiches sind lästerliche, blasphemische, gotteslästerliche Namen. Wie die lauten werden, wissen wir nicht. Aber wir haben im 1. Jahrhundert so eine Vorschattung in den Cäsarennamen, die sich ja nannten oder Titel bekamen wie Augustus, das heißt der Ehe- und Anbetungswürdige Divius, das heißt der göttliche Dominus Herr, das ist Kyrios Dois, das ist Gott. So haben sie sich genannt. Schauen wir uns nun das erste personale Drachenkind, den Antichristen, den Sohn des Teufels im Fleisch, genauer an. Lebt er schon? Tja, kommt drauf an, wie nah wir dran sind. Kann sein. Kann sein. Es ist ein Kind des Teufels nach Geist, Seele und Leib, überragend an Intelligenz, Kreativität und Aussehen. In jeder Hinsicht ein ungewöhnlicher Mensch. Gerade gestern, ich habe noch mit Winrich Schäfbuch kurz gesprochen, wir hatten ein schönes Schlusslied gesungen, das Andreas und ich gerne singen lassen. Herr, wir stehen Hand in Hand. Und Otto Riedmüller, der dieses Lied geschrieben hat, gestorben 1938, und ich wusste ja, Winrich Schäfbuch kennt sich ausgezeichnet mit der Entstehung der Lieder aus, und ich fragte ihn, du sag einmal, ist das in der Nazizeit entstanden? Ja, weil da wird vom Krieg und vom Kampf und solchen Dingen gesprochen. Herr, wir stehen Hand in Hand. Und er vermutet ja, er weiß es auch nicht ganz genau. Und er erzählte mir dann von führenden evangelikalen Christen in der ersten Zeit der nationalsozialistischen Regierung, das traf auch auf Otto Riedmüller zu, dass sie zunächst sogar in die NSDAP eingetreten sind. Auch Christen haben sich täuschen lassen von diesem Mann, den die Vorsehung bestimmt hat. Aber sie sind aufgewacht, rechtzeitig aufgewacht. Also der Überhitler, der Antichrist, das Tier zur Zeit des Endes, das dürfen wir uns nicht vorstellen als nach Schwefel stinkend, boxbeinig hereinhüpfend mit Hörnern, sodass jeder bei den feuerroten Augen auch schon sieht, mit dem stimmt was nicht. Sondern das ist äußerst gewinnend. Von Adolf Hitler wird etwa berichtet, lesen Sie einmal das Zeugnis von Traudl Junge, einer seiner Sekretärinnen im Führerbunker. dass er im persönlichen Umgang unheimlich sympathisch war. Einfach, zurückhaltend, fast demütig. Und er hatte doch auch so ein brutales Gesicht. Eine dämonische Fratze. Also der Antichrist, eine Art Übermensch, der vielleicht mehr sein wird als nur das geistige Kind des Teufels. Wir finden ja verschiedene Bezeichnungen im Neuen Testament für den Antichristen. Die Offenbarung nennt ihn das Tier. Therion. In der Vulgata Bestiam, und da kommt ja unser deutsches Bestie her. Die Paulus-Apokalypse spricht vom Menschen der Sünde und der Gesetzlosigkeit. Übrigens, eine Bestie, die nicht andere Tiere jagt, das vielleicht auch, sondern Menschen. Und hier haben wir ja den antichristlichen Prototyp gleich auf den ersten Blättern der Bibel, den Urantichristen Nimrod, der ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn war, aber es war ein Menschenjäger. Menschen, die seiner Meinung widerstanden haben und ihm nicht gedient haben, wurden blutig verfolgt, und dasselbe haben wir ja dann am Ende der Tage, ehe der Herr wiederkommt. Johannes verwendet in seinen Briefen nun die uns bekannteste Bezeichnung, den Antichristen. Und da müssen wir einfach Anti nicht nur verstehen vom Griechen her als etwas, das gegen Christus ist. Der Antichristus ist gegen Christus. Das stimmt, das ist wichtig. Aber dieses Anti bedeutet auch Anti gegen jemand sein, indem man ihn ersetzt, sich an seine Stelle setzt. Das ist die Täuschung. Ich bin gegen den Christus als Machwerk des Teufels, als inkarniertes Böses, indem ich ihn kopiere, Zeichen und Wunder wirke, wie der wahre Gottessohn, indem ich erscheine, die Verheißung scheinbar erfüllt wie der wahre Gottessohn und ihn ersetze. Damit bin ich gegen ihn, indem ich ihn verdrängt habe. Und in mir, dem falschen Christus, wird dann der falsche Gott, der Teufel, angebetet. Das ist die Strategie. Schon im Nationalsozialismus war das der Fall. Es heißt in einem Buch, der Nationalsozialismus beanspruchte immer mehr, die Religion zu sein, die alle anderen ablösen wollte. Das Ziel war, man wollte allerdings erst den Krieg gewinnen, um sozusagen nicht alles auf einmal machen zu müssen und die Kräfte zu überdehnen und zu überfordern. Man wollte anstelle aller anderen Religionen den Gottglauben setzen. Den Gottglauben, so ganz diffus allgemein. Und Adolf Hitler selber, der Führer, wurde zu einem Art Messias stilisiert. Er sagt von sich, die Vorsehung hat mich zum größten Befreier der Menschheit vorherbestimmt. Vor einigen Monaten wurde eine bis dahin geheim gehaltene Studie des britischen Geheimdienstes von 1942 veröffentlicht. Und hat ein Psychologe anhand des Materials, das man eben 1942 in England über Adolf Hitler hatte, festgestellt, dass Adolf Hitler, der Kriegsgegner der Briten, der Führer des Deutschen Reiches, einen Messiaskomplex hat. Dass er religiöse Wahnvorstellungen hat und dass er darin gefangen ist. Er sieht die Juden als Inkarnation des Bösen und er sieht sich selber als Inkarnation des Geistes Gottes, der diesen großen Kampf gegen das Böse führen muss. Das muss man sich mal vorstellen. Und natürlich gab es auch Gläubige an den Messias des Nationalsozialismus. Goebbels, seine Frau, Magda. Es gab sogar Reliquienverehrung. Es wird von einer Frau berichtet, die die Kieselsteine auf dem Obersalzberg gesammelt hat, weil ja ihr Messias Adolf Hitler darauf geschritten ist und sie innig an ihr Herz presste. Es gab Splitter vom wahren Bett des Führers, wo er angeblich geboren ist. Die wurden zu hohen Preisen gekauft, Holzsplitter. Viele überzeugte Nationalsozialisten hatten auch einen Hausaltar. Das war ein Eck, da war das Führerbild. Darunter lag nicht etwa die Bibel, sondern mein Kampf. Und es wird berichtet, dass selbst Christen manchmal täglich ein Vaterunser dort gebetet haben. Das sind alles Vorschattungen auf das, was kommen wird. Wir haben noch eine weitere Parallele zu Christus. Er ahmt ihn ja nach, er ist Anti, indem er versucht, ihn zu ersetzen, als wahrer und echter aufzutreten. Und das mag den einen oder anderen überraschen, aber es ist vielleicht das größte Verführungskunststück, das der Teufel in den letzten Tagen vollbringen wird, er äfft und ahmt die Auferstehung Jesu nach. Natürlich nicht, dass der Antichrist in der Kraft unauflöslichen Lebens von den Toten wiederkommt. Das vermag der Teufel nicht. Aber was der Teufel offensichtlich vermag und wozu ihm Gott auch diesen Rahmen gibt, ist, dass der Antichrist nach einer Todeswunde, wie auch immer er die bekommen mag, Attentat, Wirken der zwei Zeugen, Kriegshandlung, dass er nach einer tödlichen Wunde verschwunden war, im Abyssus, im Abgrund war, in einem der Reiche der Toten, und dann kommt er wieder. Und dann heißt, eine Menschheit, sie wird staunen und sie wird das Tier anbeten. Er muss wahrlich göttlicher Natur sein. Er muss wahrlich von Gott gesandt sein. Das wird uns in Vers 3 berichtet. Und ich sah eines seiner Häupter, nämlich das Tiersystem, das siebte Haupt, das ist der Antichrist, als tödlich verwundet. Und alle Medien werden darüber berichten. Seine tödliche Wunde wurde heil. Und deswegen staunt die ganze Erde jetzt und wundert sich über das Tier. Und in Vers 4 lesen wir dann von der Anbetung des Tieres und des Drachens. Das wird übrigens in der Offenbarung mehrfach herausgestellt. Und das haben die Ausleger auch in all den Jahrhunderten immer wieder auch so verstanden. Schon in den ersten Jahrhunderten gab es Überlegungen, wer der Antichrist sein könnte und ob er wieder von den Toten kommt. Und auch in den Gefangenenlagern der Amerikaner, wo die Deutschen dann während und nach des Krieges waren, gab es amerikanische Evangelisten, die die deutschen Gefangenen versucht haben, zum Glauben zu bringen. Und sie haben eben auch einzelne unter ihnen gesagt, und euer Adolf wird wiederkommen. Er wird wiederkommen, weil sie dachten, das ist schon die Erfüllung von Offenbarung 13 und dann wird die Welt in ein noch schreckliches Chaos gestürzt werden. War aber nicht der Fall. Ein weiteres Merkmal des Antichristen, auf das wir dann auch vor allem beim falschen Propheten eingehen, ist die Macht der Worte. Mann, gucken Sie mal diesen, nichts gegen kleine Menschen, das ist ja, also nicht, aber gucken Sie mal diesen Gartenzwerg aus Österreich an. Das war doch kein 2-Meter-Adonis mit blauen Augen. Das war, entsprach doch äußerlich selber überhaupt nicht dem Ideal, das er verkündigt hat. Was war er denn? Es gibt einen Maler, der hat ihn gut gezeichnet. Da sehen Sie diesen kleinen Körper mit einem großen Kopf, aber dieser Kopf ist fast komplett ausgefüllt mit einem riesen Mund. Das ist Adolf Hitler. Die Macht, die dämonische Macht seiner Verführungskraft lag bei ihm in seinen Worten. Und damit ist er auch, und das wird beim Antichristen auch so sein, damit ist wieder ein Gegenstück, ein Antipode zu Christus, von dem ja die Knechte, die ihn verhaften sollten, die Tempeldiener, in Johannes 7, Vers 46 sagen, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. In unserem Text heißt es, und es wurde ihm ein Maul gegeben zu reden, große Dinge, Lästerung, Gotteslästerung, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang, die ganze zweite Hälfte der Jahrwoche, bis der Herr kommt. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Aber er belässt es nicht bei Worten des Hasses und der Gotteslästerung, sondern er verfolgt auch Gottes Volk und die, die den Namen Jesu bekennen, und zwar blutig. Das Wunder, das haben wir ja letztes Mal schon betrachtet, ist ja, dass gerade in dieser dunkelsten Stunde der Menschheitsgeschichte und in der maximalen Machtentfaltung des Bösen der Herr auch seine Leute hat. Wenn wir es recht verstehen, ist die Gemeinde entrückt. Aber es gibt durch die ganze Offenbarung hindurch und insbesondere auch zum Ende hin treue Jesus-Leute. Treue Jesus-Leute. Wir haben sie schon mal betrachtet unter Offenbarung 7. Es sind nicht nur ein paar, sondern es geschieht ein Wunder. Es ist eine unzählbare Schar. Eine unzählbare Schar. Es wurde ihm Macht gegeben, dem Antichristen zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben stehen im Lebensbuch. In Vers 15 des 13. Kapitels heißt es, dass alle getötet werden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und das ist eine interessante Formulierung. Den durchschnittlichen Bibelleser bringt es gern an den Rand seines Verständnisses und seines Gottesbildes, wenn es ausgerechnet von dieser finsteren, bösen Macht immer wieder heißt, es wurde ihm gegeben. Das hieß es schon in Vers 5, ein Maul gegeben, in Vers 7 Macht gegeben. Ja, wer gibt denn dieser Bestie so viel Macht? Irdisch gesehen müssen wir sagen, der würde jede Wahl gewinnen. Der würde jede Wahl gewinnen. Ich behaupte mal, dass 1937 oder 36 oder 38, 39 Adolf Hitler jede auch richtige demokratische Wahl haushoch gewonnen hätte in Deutschland. Auch von den 10 Mitregenten heißt es, und sie gaben dem Tier seine Macht. Er ist anerkannt und akzeptiert. Also auf dieser Ebene, die Menschen wollen so einen. Aber es gibt natürlich noch eine tiefere Ebene, und da ist es der Teufel, der ihn letztendlich benutzt und der ihm diese Macht gibt. Power and authority. Aber und jetzt wird es schwierig, zutiefst kann der Teufel und auch sein Kämpfer im Fleisch, der Antichrist, nicht mehr tun, als der Alleroberste, unser Herr und Gott, genehmigt und zulässt. Und er lässt ihn aus übergeordneten Gründen 42 Monate, die ganze zweite Hälfte der Jahrwoche, toben. Martin Luther hat deswegen vom Teufel als vom Kettenhund Gottes, natürlich auch vom Antichristen, dann gesprochen. Ganz deutlich wird es ja bei Hiob, so ein Kettenhund, ja, wenn sie auf so einen Bauernhof kommen, ich weiß noch, als Kind, das war immer, da bist du dich an die Wand entlang gedrückt, und selbst wenn du wusstest, der kann nicht über die Kette hinaus, irgendwie hast du furchtbar Respekt gehabt vor diesen Hunden. Aber die Kette kann ja unterschiedlich lang sein. Und bei Hiob sieht man das ganz deutlich, wie so in Schritt für Schritt der Teufel die Kette verlängert bekommt. Er darf an immer mehr heran, aber er darf nie weitergehen, wie Gott die Kette gemacht hat. So ist es auch in der Endzeit. Aber die Kette wird sehr lange sein. Sehr lange sein. So lange sein, dass die treuen Jesus-Leute sagen, es ist aus. Es wird zum Verzweifeln sein. Aber er fährt eine Limitierung. Und jetzt sehen wir das Wunder, und damit wollen wir uns im zweiten Teil beschäftigen, das Wunder Gottes, dass es da Christen gibt. Wir hätten ja gedacht, wenn der Druck so groß wird, dann wird entsprechend die Zahl der Jesus-Leute klein. Und genau umgekehrt ist der Fall. Und das erleben wir doch bereits jetzt in Ländern des Iran, wie Iran oder Nordkorea. Und das haben wir erlebt in China und in der UdSSR, dass dort, wo Christen unter Druck gesetzt werden, dort, wo der Feind alles auffahren lässt und aufmarschieren lässt, um Christen zu beseitigen, das Christentum auszurotten, dass da das Christentum nicht untergeht, sondern im Gegenteil wächst, das ist ein Wunder Gottes. Und so wird es am Ende der Tage wieder sein. Die Menschen, die allerdings in der Zeit zum Glauben kommen werden, sie werden in aller Regel den Märtyrertod erleiden. Aber sie haben eine ganz besondere Verheißung. In Offenbarung 20 tauchen sie wieder auf, als teilhaftig der ersten Auferstehung, über die der zweite Tod, der Feuersee, keine Macht hat. Und sie werden dort genannt Priester Gottes, die mit dem Christus herrschen werden, 1000 Jahre. Und die Begründung finden wir in Vers 4 des 20. Kapitels. Weil sie enthauptet wurde mit der Guillotine der Endzeit, die französische Revolution lässt grüßen, um des Zeugnisses Jesu und des Wortes Gottes willen. Und weil sie das Tier und das Bild nicht angebetet haben und sein Mahlzeichen nicht angenommen haben. Nun kommen in Vers 9 und 10 eine Ermahnung des erhöhten Herrn. Da war ja schon starker Tobak. Und es ist starker Tobak. Und jetzt sagt der Herr, hat jemand Ohren, der höre? Hallo? Haben Sie ein Ohr? Na, manche greifen verlegen. Ja, doch, ist noch da. Aber hier ist wie in den Sendschreiben das innere Ohr gemeint. Wörtlich in Singular, hat jemand ein Ohr, ein geistliches Ohr, der höre? Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Bom! Bom! Lass es doch diesen Satz nochmal auf sich wirken. Wenn jemand ins Gefängnis soll, von Gott bestimmt, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, von Gott bestimmt, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier kommt eine Bestimmung, eine göttliche Bestimmung, Unabänderlichkeit, eine göttliche Festlegung zum Tragen, die nicht außerhalb der Liebe Gottes ist. sondern die gerade der Gott der Gnade und der Barmherzigkeit und der Liebe seinen treuen Jesusleuten am Ende der Tage zumuten wird. Am Ende der Tage zumuten wird. Leute, ich weiß, es ist schwer. Es ist unheimlich schwer. Ich war selber Mensch. Ich weiß, was Angst heißt. Ich weiß, wie die Nacht vor Gethsemane und Kreuzigung war. Ich weiß, was Verfolgung und Todesangst bedeutet. Aber es muss sein. Dieses scheinbar so untröstlich ist eigentlich ein tröstliches Wort. Es kommt zum Äußersten. Stellt euch auch darauf ein. Ich schenke euch reinen Wein ein. Seid realistisch. Es kommt in der letzten Zeit zum Äußersten. Aber es geht letztendlich durch dieses Sterbenstor in eine wunderbare Herrlichkeit. Denn denen, denen hier in Vers 10 das gesagt ist, denen ist eben auch das gesagt, was in Offenbarung 20 steht. Sie werden gleich, wenn der Christus kommt, er kann gar nicht warten. Die Gemeinde sagt, er kann gar nicht warten. Und raus mit denen aus dem Totenreich und in die Herrlichkeit. Und noch Herrschaftsverheißung. Es ist natürlich auch eine Warnung vor bewaffnetem Widerstand, wie es auch etwa der Herr in seinen Erdentagen in Matthäus 46, Vers 52 ausspricht. Alle, die das Schwert ergreifen, werden durch Schwert umkommen. Nun gibt es aber auch eine Grundtextvariante, die diesen Vers etwas anders darstellt. Ich sage gleich, beides gilt für mich. Es gibt für mich Varianten im Grundtext, der Überlieferungsgeschichte verankert, die haben beide Inspirationscharakter und die sind für mich beide göttlich und haben beide ihren Sinn. Und nach dieser anderen Variante wird übersetzt, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in Gefangenschaft. Also jetzt geht es nicht mehr im Schwerpunkt um die Unabänderlichkeit, sondern jetzt wird plötzlich der ins Visier genommen, der einen anderen verrät. Wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Das ist also eine Warnung vor Verrat. Schon Jesus hat es in seiner Endzeitrede getan. Und das gab es in der Geschichte immer wieder. Corrie ten Boom wurde ja auch verraten mit ihrer Schwester und ihrem Vater. Sie haben ja in Holland Juden versteckt. Und Jan Vogel hat sie denunziert. Die Gestapo ist gekommen, sie wurden verhaftet. Sie haben ein grausames Schicksal erlitten. Viele sind umgekommen. Corrie ten Boom hat überlebt. Und nach dem Krieg hört sie 1945 im Juni, also schon kurze Zeit nach Kriegsende, dass ihr Denunziant Jan Vogel selbst verhaftet wurde und zum Tode verurteilt wurde. Und nun schreibt sie ihm. Ihr Verrat hatte zur Folge, dass mein 84-jähriger Vater nach 10 Tagen im Gefängnis starb. Und meine Schwester, Betsy, nach 10 Monaten furchtbarem Leiden im KZ. Mein Bruder Willem kam als Sterbender aus dem Gefängnis. Sein Sohn Kick kehrte nicht mehr aus dem KZ Bergen-Belsen zurück. Ich selbst habe Unbeschreibliches durchgemacht. Aber ich habe ihnen vergeben. Und sie ist übrigens nicht in Schoß gefallen. Sie berichtet selber ganz ehrlich, dass sie im KZ Phasen hatte, wenn sie da ja einen Vogel zwischen die Finger bekommen hätte. Aber es war ihre Schwester Betsy, die sagt, denk doch dran, der Mann leidet auch furchtbar jetzt unter seinem Verrat. Wir wollen für alle beten, auch für ihn. Und das hat den Samen der Vergebungskraft in ihr Herz gelegt. Aber ich habe ihnen vergeben. Die Kraft dazu gab mir Jesus, der sagt, liebt eure Feinde. Und diesen Satz hat sie im Neuen Testament unterstrichen. Und dann kam die Antwort von Jan Vogel. Dass sie mir verziehen haben, ist ein so großes Wunder, dass ich sagen konnte, Jesus, wenn du deinen Jüngern eine derartige Liebe ins Herz gibst, bleibt auch noch Hoffnung für mich. Als ich dann in der Bibel, die sie mir geschickt haben, las, dass Jesus am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, brachte ich meine schrecklichen Sünden zu ihm. Und ich weiß, Jesus hat mir vergeben, denn ihre Vergebung hat mir gezeigt, was es heißt, dass es Vergebung in Jesus gibt. Noch in derselben Woche wurde das Todesurteil über Jan Vogel vollstreckt. Es hat übrigens auch den Gestapo-Leuten geschrieben, die sie so furchtbar geschlagen und gefoltert haben, fast bis zum Tod, bewusstlos, sie und ihre Schwester. Und vom einen hat sie eine ähnliche Antwort bekommen, Willemsen, wie von Jan Vogel. Aber der andere, Kapitän hieß dieser Mann, auch schon zum Tode verurteilt. wenige Tage bevor er vor dem Richter aller Welt erscheinen musste, sagt: Es tut mir nur eins leid, dass ich nicht noch mehr Juden und Leute wie Sie umgebracht habe. Chance vertan. Chance vertan. So eine Zeit wird am Ende wieder sein. Aber wie kann es sein, dass es dann so viele gibt, die wirklich zum Glauben kommen? Die Ermahnung wird ja noch kurz und knapp abgeschlossen. Hier ist Geduld und Glauben der Heiligen. Ja, ehrlich. Hier ist Geduld und Glauben der Heiligen. Natürlich nicht der katholisch Heiligen, sondern derer, die sich an den einen Heiligen hängen. Es geht um das geduldige Ausharren und Aushalten unter der Last, die Jesus auflegt. Glaubenstreue, Geduld, Standhaftigkeit trotz Leiden, Druck, Angst und Verfolgung. Die Genfer Neue Übersetzung hat es gut gebracht. Hier ist die ganze Standhaftigkeit, das können wir uns vorstellen in dieser Zeit. Hier ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Das Wort Geduld meint, unter einer Last zu bleiben, Hypomone, die man auch abschütteln kann. Ich kann drunter bleiben oder ich kann sie abschütteln. Hier kann man in der Endzeit die Last der Verfolgung und des antichristlichen Systems und des Drucks der Staatsmacht dadurch abschütteln, dass man Jesus verleugnet, das Mahlzeichen annimmt, das Tier anbetet. Dann ist der Druck weg. Und man hat für ein paar Monate, vielleicht sogar für 2-3 Jahre Ruhe. Aber dann hat man schlecht. Und nun sagt der Herr, hier ist Geduld und Glauben der Heiligen, gerade in dieser Zeit, um diese Monate und wenigen Jahre durchzustehen. Bleib unter der von mir auferlegten Last. Ich denke an das, was Heiko Grimmer uns einmal erzählt hat, wie ein ältester Orissa in Indien als Christ in seinem Dorf, von der Dorfmehrheit muslimisch, vor den Dorfgötzen, oder es waren eigentlich Götzendiener, so muss man sagen, nicht Muslims, vor den Dorfgötzen geschleppt wurde. Ich habe das selber im Nepal gesehen. Das sind so schlangenähnliche, wie ein Brunnen sieht es aus, aber so schlangenähnliche. Und da werden dann Früchte und alles mögliche wird dort diesem Dorfgötzen geopfert. Und dann haben sie gesagt, diesem Leiter der christlichen Gemeinde, entweder du fällst jetzt hier nieder und betest unseren Dorfgötzen an, oder wir bringen dich und deine Familie um. Er ist treu geblieben, standhaft geblieben. Es ist ein liebevoller, mutmachender Zuruf letztendlich des Herrn. Ich weiß um alles. Ich habe alles gesehen. Ich weiß, was sie euch antun. Ich weiß, was sie noch tun werden. Ich leide mit, aber jetzt halt durch. Hier ist Geduld und Glaubenstreue aus meiner Hand. Vertrau mir. Das Wunder geschieht. Wie es immer wachsende Gemeinden unter Druck gegeben hat, ich habe schon gesagt, am Ende eine unzählbare Schar. Alle Versuche, sie zum Abfall zu bewegen oder zum Verstummen zu bringen, werden scheitern. Was ist jetzt das Geheimnis? Was ist das Geheimnis der Märtyrer der letzten Zeit? Wir könnten auch sagen, was ist das Geheimnis unserer Brüder und Schwestern, die jetzt ausharren in den KZs in Nordkorea? Was ist das Geheimnis von Christen, die mutig ihren Glauben in Nordnigeria, in den Dörfern bezeugen, wo die Scharia eingeführt wurde? Was ist das Geheimnis? Ich glaube, das Geheimnis ist, das Geheimnis der Verfolgten und Bedrängten, dass sie sagen, es ist doch unmöglich, dass ich hier durchkommen kann. Das ist doch unmöglich, das schaffe ich nie. Und sich mit ihrer ganzen Schwachheit und mit dem ganzen, es ist unmöglich, ganz an Jesus hängen. Wenn du mich nicht hältst, wenn du mich nicht durchbringst, wenn du mich nicht durchdrehst, dann gehe ich hier unter. Das ist das Geheimnis. Ich schaffe das nicht. Neulich sagte jemand zu mir, ich kann nicht mehr. Sag ich, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein guter Start. Denn wenn wir nicht mehr rudern können und steuern können, dann lassen wir doch zum ersten Mal Jesus so richtig ans Ruder und ans Steuer. Das ist das Geheimnis der Bedrängten und Verfolgten. Ihre Schwachheit, ihr Unvermögen, ihr ich kann das nicht und ich stehe das nicht durch. Denn seine Kraft wird in den Schwachen mächtig. Ihre Schwachheit lässt sie die Kraft und das Vermögen Gottes erleben wie nie zuvor. Gerade als Schwache und Ohnmächtige werden sie auf einen neuen Glaubenslevel geführt, den sie vorher nicht kannten. Dort, wo wir noch glauben, wir könnten was bewegen, Und wir könnten schon, und wir werden durchhalten, wir bleiben treu. Gerade da sind wir noch sozusagen nicht auf den wirklichen Fels gestellt, auf den Christus. Und deswegen wird der Herr uns immer wieder in Teilbereichen, bei manchen allerdings auch ganz generell, in den Bankrott führen. Deswegen hat ein Gottesmann vom gesegneten Bankrott gesprochen, weil wir diese Bankrottsituation brauchen, um die Realität zu erkennen. Es ist ja auch ohne den Bankrott schon so, aber im Bankrott erkennen wir, ohne Jesus geht's nicht. Ich brauche dich, ich brauche dich ganz. Und wenn Gott mir eins geschenkt hat, dann ist es aus meiner Sozialisation bedingt, Herr Jesus, ich bin ein zutiefst ängstlicher Mensch. Ein zutiefst ängstlicher Mensch. Und es ist eine große Gnade, obwohl es mir oft Schmerzen bereitet. Aber ich hänge mich ganz an Jesus. Ich hänge mich ganz an Jesus. Ich sage mir manchmal, ich brauche gar keine Verfolgungszeit. Ich breche jetzt schon manchmal zusammen. Aber der, der in den Schwachen mächtig ist, der, der das Unmögliche möglich machen kann, der kann nicht nur die endzeitlichen Märtyrer zum Ziel bringen, sondern auch mich hier und heute und Sie auch. Die Genfer Neue Übersetzung hat: Doch der Herr, Paulus in Not und in Schwachheit, hat mir zugesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Dann hängt man sich endlich an Jesus. Ein Ergebnis des Druckes sind gereifte, Christusähnliche Persönlichkeiten, so sagt Richard Wurmbrand, der in den Folterstätten der Kommunisten in Rumänien war. Ich habe an diesen schrecklichen Orten Christen getroffen, Heilige getroffen, die wie die Sonne geleuchtet haben. Solche Männer habe ich später nicht mehr gesehen. Der Druck führt zu einem tieferen Glauben, einem ganz anderen Beten, einer lebendigeren Hoffnung. Man hängt sich ganz anders an Gottes Wort, an Gottes Verheißung. Not lehrt beten, Anfechtung lässt Acht haben aufs Wort. Meine Oma sagte mir, der Opa ist vor über 40 Jahren kurz vor der Pensionierung vom Zug erfasst worden. Er arbeitete bei der Bahn und war tot. Meine Oma sagte mir, ich habe dann als Bub bei ihr so ein, sie war sehr evangelisch, ein Gebetsbuch entdeckt. Sie hat sich, Bub, ohne dieses Buch hätte ich diese Nächte, die ich durchweint und durchbetet habe, nicht überstanden. Die Not, so schrecklich es war, aber die Not hat sie zu Gott getrieben. Und eine Frau sagte mir neulich, mein Mann hat mich nach zig Ehejahren sitzen lassen mit einem ganzen Stall voll Kinder. Und am Anfang konnte ich nicht beten und gar nichts. Ich habe auch Gott nicht verstanden. Aber danach habe ich ganz anders gerufen, geschrien und meine Bibel ganz anders gelesen. Oder der Pastor, der vor den Toren der Ewigkeit steht und sagt, ich habe mich so intensiv mit der Herrlichkeit beschäftigt, dass ich, nachdem ich so vorher mit Gott gehadert habe, dann zwischenzeitlich froh wurde, dass ich sterben darf und heimgehen kann. Man kommt nochmal ganz anders ins Wort, ins Gebet, in die Jesusbeziehung. Das ist das Geheimnis. Man kommt auf einen ganz anderen Level. Das werden die Jesusleute der letzten Zeit mit ihrem unmöglich dadurch zu kommen auch wieder erfahren. Auch Corrie ten Boom, die ja nachher so mutig war, sagt, wir sind fast verrückt geworden manchmal vor Angst. Und ihr alter Vater hat gesagt, Gott wird euch die Kraft geben, wenn ihr sie braucht, nicht im Vorhinein. Nicht im Vorhinein. Ich habe eine lebhafte Fantasie und ich kann mir viel vorstellen, was kommt. Familie, Krankheit, endzeitliche Verhältnisse und. Und das kann einen ganz schön runterdrücken. Aber ich brauche mich nicht zu sorgen. Gott wird mich durchtragen, dann, wenn es kommt. Und Sie auch. Und das ist das Tröstliche dieser Botschaft, dass wir nicht ohne Kontakt nach oben durch diese Zeit müssen, gar nicht können. Und das gilt auch hier und heute schon. Dort, wo der Herr schwere Ehezeiten, schwere familiäre Verhältnisse, Krankheitsnot, Depression, Einsamkeit, unverstanden werden, mag es sein, was ist, eine Zeit des Drucks auf unser Leben gelegt hat, da dürfen wir wissen, da dürfen uns umso mehr an Jesus hängen. Ich schaff's nicht. Ich breche unter dieser Last zusammen. Herr, du siehst die Gefahr, dass ich jetzt in einer ungeistlichen Weise die Ventile öffne, aggressiv werde oder resigniere. oder sonst etwas tue, halt mich nah bei dir. Halt mich fest, trag mich durch. Und du wirst den Herrn erleben, wie du ihn noch nie erlebt hast. Wir brauchen nicht warten, um den zu erfahren, der Geduld und Glaubenstreu und langen Atem geben kann, bis in die letzten schweren Tage. Wir können ihn jetzt, hier und heute in unserer Not erleben. Das ist auch eine Hauptaufgabe, immer wieder im Gespräch mit anderen Menschen, dass man ihnen Mut macht. Bleib drunter. Lass dich nicht runter. Der Herr ist da. Er versteht dich. Hier ist Geduld und Glaubenstreue aus meiner Hand. Vertrau mir. Du kannst nicht mehr. Okay, aber ich kann in dir. Allein gehst du unter, aber im Wir des Glaubens ist meine Kraft in den Schwachen mächtig. Ich bring dich durch. Ich trage dich zum Ziel. Ich mache das Unmögliche in dir möglich. Und das ist eine wunderbare Sache. Komm mit deiner ganzen Not, deiner ganzen Schwachheit, deinem ganzen Ich kann nicht mehr zu Jesus. Hier ist Geduld und Glaubenstreue der Heiligen. Bei Jesus. Nimm es aus meiner Hand. Und dann kann Gott auch Frucht schenken in unser Leben. Es ist interessant, dass der Herr in seinem Gleichnis über den vierfachen Wortsamen bei der letzten Gruppe, die ja Frucht bringt, ausdrücklich betont, sie bewahren das Wort und bringen Frucht mit, dreimal dürfen sie raten, Hypomone, im Geduldigen unter den von Gott auferlegten Verhältnissen bleiben. Das bringt Frucht. Segen für einen selber und Segen für die anderen. Er fordert uns auf, Hebräer 12,1, mit Hypomone, mit Geduld zu laufen. Man muss weg vom Batteriebetrieb der eigenen Kräfte und hin zur Steckdose der unerschöpflichen Macht und Kraft Jesu. Hin zur Oberleitung, wie bei so einem Stahlkoloss von Elok. Diese 6000 Tonnen, die stehen rum und können gar nichts. Aber wenn sie oben angeschlossen sind an den Starkstrom, dann kann so eine Lok, was weiß ich, wie viele Waggons ziehen. Dutzende Tonnen. Wir können ohne Jesus nichts. Aber ich kann mein Bügel ausfahren. Ich kann mich an die Oberleitung anschauen. Ich kann mich an die Oberleitung Jesus hängen. Und wissen Sie, ich mache das manchmal einfach so. Manchmal weiß man ja gar nicht mehr, was man sagen soll. Und dann einfach, ach Herr Jesus, ich hänge mich jetzt mit allem, was ich bin und mit allem, was mich bedrückt, an dich. Du bringst mich durch. Der brasilianische Pastor José Dilson wirkte unter Straßenkindern in Senegal und wurde verhaftet. Und wenn Sie in Afrika schon mal ein bisschen waren, dann wissen Sie, Gefängnis in Afrika, das ist kein Zuckerschlecken. Er schreibt, Gott ist groß und gnädig, aus dem Gefängnis. Er bleibt, wer er ist, auch inmitten unserer Schwierigkeiten. Egal wie schwer unsere Lebensumstände sind, die Herrlichkeit und Güte Gottes können dadurch nicht beeinträchtigt werden. Ich kann mein Vertrauen nicht aufgeben. Ich halte meine Augen fest auf ihn gerichtet. Ich hoffe auf ihn. Es ist 2 Uhr morgens. Ich kann nicht schlafen. So ist es jede Nacht. Es ist so eng, dass man sich nicht drehen kann. Extrem ungemütlich. Doch Jesus ist an meiner Seite, tröstet mich. Die anderen Häftlinge schlafen. Ich bin allein mit Jesus. Wir können reden und ich kann bei ihm meinen Frust, meine Ängste und Sorgen ausschütten. Oh, wie ich ihn liebe. In diesen Nächten gehen in mir unglaubliche Kämpfe ab. Ich spüre hautnah die Gegenwart des Feindes, der mir ins Ohr flüstert, dass Gott sich nicht um mich kümmert. Ich kämpfe mit Gefühlen des Selbstmitleids, der Hoffnungslosigkeit, Einsamkeit, Ungerechtigkeit, des Zorns und viele andere Empfindungen, die mich überwältigen wollen. In diesem Kampf hänge ich mich an Jesus. Man sagt etwas später in diesem Brief aus dem Gefängnis, er darf dort Menschen in dieser Not zu Jesus führen. Moslems, die ihn bedrängen. Einer hat ihn mit dem Leben bedroht. Wir sind zusammengebrochen, er durfte ihn zu Jesus führen. Und er sagt, ich bin der Arm hier des Herrn in diesem Gefängnis. Der schreibt, ich möchte dir sagen, dein Leben ist in Jesus verborgen. Es kommt nicht auf den Ort oder die Umstände an, auch wenn du gedemütigt, missverstanden, traurig, ängstlich, krank bist oder andere Bedürfnisse hast, möchte ich dich an diesem Tag ermutigen, deine Anliegen auf ihn zu werfen, denn er sorgt für dich. Manchmal weine und jammere ich wegen meiner Gefangenschaft, weil ich so gern bei meiner Familie, meiner Frau sein möchte. aber ich vertraue Jesus. Ich breche manchmal beinahe zusammen, aber ich sehe doch, wie die Gnade in mir wirkt. Und ich hänge mich mit allem, was ich bin, an Jesus. Hier ist Geduld und Glaubenstreue der Heiligen. Nimm es aus meiner Hand, auch heute schon. Amen. Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass du auch in unserem Leben uns immer wieder an die Grenzen führst. Und dass wir auch dann spüren dürfen, unsere ganze Ohnmacht, unser ganzes, es ist unmöglich, ich schaffe es nicht, ich kann diese Last nicht mehr aushalten. Und dass wir dann auch heute schon dich erfahren dürfen, als den, der in uns die Lasten trägt, der mit uns leidet, mit uns weint, uns tröstet, bei uns ist und uns nicht lässt, und als den, der in unserer Schwachheit mächtig ist mit seiner Kraft. Und das schenkt uns, dass wir immer wieder die Bügel an die Oberleitung ausfahren, dass wir uns mit allem, was wir sind, an dich hängen, unserer ganzen Not, mit unseren ganzen Sorgen. Ach, und danke, dass dieses Wunder in der Endzeit geschehen wird und heute geschieht und auch in unserem Leben geschehen kann. Du gibst neu Geduld, Kraft, Mut und Glaubenstreue. Du kannst schwache, ängstliche Menschen wie mich und viele unter uns zu Säulen im Glauben werden lassen durch deine Gnade. Die ist nichts unmöglich. Du kannst es schenken, dass wir mutig deinen Namen bekennen, dass wir dem Gegenwind standhalten und dass wir in unseren Verhältnissen nicht in einer ungeistlichen Weise ausbüchsen und fliehen. Und wir wollen ganz besonders jetzt auch für die bitten, die schon heute auch in diesen Gefängnissen sitzen und in großer Not sind, und ihre Familien. Ach du Gott allen Trostes, du Erbarmer, sei du bei ihnen und segne sie. Und wir danken dir, dass wir nun auch diese Worte beten dürfen, die die ganze Christenheit verbindet. Egal an welchem Ort, durch zwei Jahrtausende hindurch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.